Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum zweiten Quartal 2022. Bei uns sind heute, wie immer, Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG und Dr. Nicola Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann, wie immer, Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Wir beginnen heute mit Herrn Peter. Nicola, du hast das Wort.
Danke, Max. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group hat das zweite Quartal 2022 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich gestaltet und ein gutes Ergebnis erzielt. Insgesamt war das erste Halbjahr jedoch geprägt von anhaltenden Versorgungsengpässen bei Halbleitern und Verwerfungen in den Lieferketten. In der Konsequenz konnte die BMW Group die Nachfrage nicht in vollem Umfang bedienen und der Automobilabsatz ging im Vergleich zum Bestwert des Vorjahres um 13,4% zurück. Mit insgesamt 1,16 Millionen verkauften Fahrzeugen bauten wir im ersten Halbjahr dennoch unsere weltweite Spitzenposition im Premium-Segment weiter aus. Die Elektromobilität bleibt dabei ein wichtiger Wachstumsfaktor. Zum 30. Juni hat die BMW Group knapp 76.000 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben und damit die Auslieferung gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Im zweiten Halbjahr dieses Jahres erwarten wir ein solides Wachstum des Absatzvolumens im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021. Im ersten Halbjahr gingen die Auslieferungen durch Versorgungsengpässe, den Krieg in der Ukraine und Unterbrechungen in den Lieferketten zurück. Auf dieser Basis gehen wir für das Gesamtjahr von einem leichten Rückgang der Auslieferungen aus. Die BEV-Auslieferungen, die vollelektrischen Auslieferungen, wollen wir im Gesamtjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr mindestens verdoppeln. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den Finanzkennzahlen des Konzerns. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal um 21,6% und im ersten Halbjahr um 19,1% gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr beläuft er sich auf rund 65,9 Milliarden Euro. Der deutliche Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus der Vollkonsolidierung unseres chinesischen Joint Ventures BBA im Konzernabschluss. Das Konzernergebnis vor Steuern beträgt im zweiten Quartal gut 3,9 Milliarden Euro. Ursächlich für die Abweichung gegenüber dem Vorjahr sind technische Effekte. Zum einen enthielt das Vorjahresquartal einen Ertrag aus der Teilauflösung der Rückstellung für das EU-Kartellverfahren in Höhe von 1 Milliarde Euro. Zum anderen fielen im zweiten Quartal 2022 negative Konsolidierungseffekte aus der BBA-Vollkonsolidierung von ca. 1,1 Milliarden Euro an. Im ersten Halbjahr steigt das Konzernergebnis vor Steuern um 65,9% auf nahezu 16,2 Milliarden Euro an. Hier spielt der Einmaleffekt von rund 7,7 Milliarden Euro aus der Neubewertung der bisher gehaltenen Eigenkapitalanteile an BBA zum Marktwert eine wesentliche Rolle. Entsprechend beträgt die EBT-Marge im Konzern im zweiten Quartal 11,3% und im ersten Halbjahr 24,5%. Unsere Forschungs- und Entwicklungskosten nach IFRS sind im ersten Halbjahr um 14,3% gegenüber dem Vorjahr auf gut 3,1 Milliarden Euro angestiegen. Im Mittelpunkt unserer F&E-Aktivitäten stehen unverändert die Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Fahrzeugflotte. Die F&E-Quote nach HGB liegt zum 30. Juni mit 4,5% auf Vorjahresniveau. Im Gesamtjahr gehen wir von einem Wert innerhalb unseres Zielkorridors von 5 bis 5,5% aus. Wir arbeiten kontinuierlich an der Zukunft der nachhaltigen individuellen Mobilität. Dafür investieren wir laufend in neue Produkte, in unser Produktionsnetzwerk und in die umfassende Digitalisierung unseres Vertriebs. Mit der Werkserweiterung in Shenyang haben wir unsere Produktionskapazitäten weiter ausgebaut. Das kürzlich eröffnete hochmoderne Werk Yudiam setzt hier mit der konsequenten Ausrichtung auf E-Mobilität und wegweisende digitale Anwendungen neue Maßstäbe im Fahrzeugbau. Insgesamt lagen die Investitionen im ersten Halbjahr 2022 bei über 2,9 Milliarden Euro und damit um 1,2 Milliarden Euro über dem Halbjahreswert 2021. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus den Vorleistungen für den Hochlauf der E-Mobilität und den Investitionen bei BBA. Die Investitionsquote liegt zum 30. Juni bei 4,4%. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den einzelnen Segmenten. Ich beginne mit dem Automobilsegment. Hier stiegen die Umsatzerlöse in den ersten 6 Monaten um 18,8% gegenüber dem Vorjahr auf gut 56,7 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal wuchsen sie um 20,1%. Der Umsatzanstieg resultiert maßgeblich aus der Vollkonsolidierung von BBA. Volumeneffekte aus dem Absatzrückgang konnten wir unter anderem durch eine weiterhin gute Preisrealisierung für unsere Premiumprodukte kompensieren. Auch der anhaltend starke Modellmix und die weiterhin positiven Rahmenbedingungen auf den Gebrauchtwagenmärkten trugen dazu bei. Daneben erhöhten Umrechnungseffekte aus Währungskursen den Umsatz. Die Umsatzkosten im Segment betragen im ersten Halbjahr 48,1 Milliarden Euro, 23,1% mehr als im Vorjahreszeitraum. Konsolidierungseffekte aus der Vollkonsolidierung von BBA trugen rund 2,3 Milliarden Euro zum Anstieg der Umsatzkosten bei. Davon beliefen sich die Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation wie geplant auf rund 1 Milliarde Euro. Daneben wurden im Zusammenhang mit konzerninternen Lieferungen Zwischengewinne in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro eliminiert. Das EBIT im Segment liegt im zweiten Quartal bei knapp 2,5 Milliarden Euro, in den ersten 6 Monaten bei gut 4,8 Milliarden Euro. Damit geht es im Vorjahresvergleich um etwa 1,3 Milliarden Euro zurück, allerdings wirken hier, wie bereits erwähnt, einige technische Effekte. Zum einen war das Vorjahr von der Teilauflösung der Rückstellung für das EU-Kartellverfahren positiv beeinflusst, zum anderen ist das EBIT im laufenden Jahr durch die beschriebenen BBA-Konsolidierungseffekte belastet. Die EBIT-Marge liegt im zweiten Quartal mit 8,2% im Zielkorridor. Zum 30. Juni beträgt sie 8,5%. Vor Berücksichtigung der Konsolidierungseffekte aus der BBA-Vollkonsolidierung liegt die EBIT-Marge bei 12,0% im Quartal und bei 12,6% im Halbjahr. Dies belegt die operative Stärke unseres Kerngeschäfts im zweiten Quartal, insbesondere angesichts der schwierigen Umfeldbedingungen. Das Finanzergebnis im Segment betrug zum 30. Juni rund 8,1 Milliarden Euro nach einem Wert von ca. 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Hier wirkt einerseits der Einmaleffekt von rund 7,7 Milliarden Euro aus der Neubewertung der gehaltenen BBA-Anteile. Auf der anderen Seite entfällt der Beitrag von BBA zum Ad-Equity-Ergebnis, das damit deutlich um 800 Millionen Euro zurückgeht. Der Free Cashflow des Segments beträgt im zweiten Quartal dank der guten operativen Performance knapp 3 Milliarden Euro. Zum 30. Juni liegt er bei rund 7,8 Milliarden Euro. Dieser Wert beinhaltet einen Zufluss von 5 Milliarden Euro aus der Übernahme der liquiden Mittel von BBA abzüglich des Kaufpreises im ersten Quartal. Im ersten Halbjahr belasteten vorübergehende Händlerschließungen in China aufgrund der Corona-Pandemie den Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit. In der Folge gingen die Verbindlichkeiten sowohl für erhaltene Anzahlungen von Händlern als auch für Bonuszahlungen an Händler deutlich zurück. Angesichts der starken Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen verstärkt die BMW Group ab dem zweiten Halbjahr ihre Investitionen in die Elektromobilität. Darüber hinaus erwarten wir für das Gesamtjahr einen leichten Rückgang der Auslieferung. Dieser wird im Ergebnis nur teilweise durch positive Preis- und Mixeffekte und die Entwicklung der Gebrauchtwagenmärkte kompensiert. Daher streben wir im Gesamtjahr nunmehr einen Free Cashflow im Segment Automobile von mindestens 10 Milliarden Euro an. Im Segment Finanzdienstleistungen wurden im ersten Halbjahr gut 815.000 Neuverträge mit Endkunden abgeschlossen, ein Rückgang von 20,8% im Vorjahresvergleich. Der geringere Fahrzeugabsatz spiegelt sich auch im Abschluss von Finanzierungs- und Leasingverträgen wider. Darüber hinaus herrscht im Finanzdienstleistungssektor weiterhin eine hohe Wettbewerbsintensität. Durch den starken Produktmix konnten im Vertragsvolumen die rückläufige Zahl an Neuverträgen teilweise ausgeglichen werden. Das Neugeschäftsvolumen aller Finanzierungs- und Leasingverträge mit Endkunden ging somit um lediglich 12,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Unser Financial Services Portfolio generiert konstant starke und stabile Erträge. In Kombination mit den weiterhin hohen Vermarktungserlösen für Leasingrückläufer führte dies zu einem Segmentergebnis vor Steuern von nahezu 2 Milliarden Euro im Halbjahr. Dies ist ein Plus von 2,3% gegenüber dem starken Vorjahr. Der Absatz im Segment Motorräder liegt trotz der schwierigen Umfeldbedingungen auf Vorjahresniveau. Zum Halbjahr konnten wir knapp 108.000 Motorräder unserer attraktiven Modellpalette absetzen. Das operative Segmentergebnis betrug in den ersten 6 Monaten 235 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag bei 14,1%. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zur Prognose für unsere wichtigsten Leistungsindikatoren. Die BMW Group ist trotz der Vielzahl an Herausforderungen in ihrem Geschäftsumfeld auf einem guten Weg, das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abzuschließen. Beim Vorsteuerergebnis im Konzern erwarten wir aufgrund der BBA-Vollkonsolidierung einen deutlichen Anstieg. Im Segment Automobile rechnen wir für das zweite Halbjahr mit einem soliden Absatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der ersten Jahreshälfte haben Versorgungsengpässe, der Krieg in der Ukraine und Unterbrechungen in den Lieferketten zu einem Rückgang der Auslieferung geführt. Für das Gesamtjahr rechnen wir daher nicht mehr mit einem Fahrzeugabsatz auf Vorjahresniveau. Stattdessen gehen wir Stand heute auf Jahressicht von einem leicht rückläufigen Fahrzeugabsatz aus. Ungeachtet dessen erwarten wir weiterhin eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor zwischen 7% und 9%. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge soll deutlich steigen und die Zahl der vollelektrischen Fahrzeuge soll sich mehr als verdoppeln. Die CO2-Emissionen in der Neuwagenflotte und die CO2-Emissionen je produzierten Fahrzeugen wollen wir leicht reduzieren. Für das Segment Finanzdienstleistungen führte die konstant gute Entwicklung auf den Gebrauchtwagenmärkten zu einem steigenden Segmentergebnis. Daher erhöhen wir den Korridor für die Eigenkapitalrendite um 3 Prozentpunkte. Sie soll nun zwischen 17% und 20% liegen. Im Segment Motorräder prognostizieren wir einen leichten Anstieg der Auslieferungen und eine EBIT-Marge im Zielkorridor von 8% bis 10%. Inflation und Zinssteigerung, die das makroökonomische Umfeld auch in den kommenden Monaten prägen, wirken sich auf die Nachfrage aus. Entsprechend ist gegen Jahresende mit einer Normalisierung des überdurchschnittlich hohen Auftragsbestands, insbesondere in Europa, zu rechnen. Bei unserer Prognose setzen wir voraus, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern. Sie berücksichtigt keine weiteren deutlichen Verschärfungen der Sanktionen gegen Russland oder Gegenmaßnahmen durch Russland. Dies gilt auch für Einschränkungen, die mit einer Unterbrechung von Gaslieferungen verbunden wären. Auch eine Ausweitung der Konfliktsituation außerhalb der Ukraine sowie weitere signifikante und andauernde pandemiebedingte Lockdowns sind nicht in unseren Prognoseannahmen enthalten. Meine Damen und Herren, die BMW Group ist in der Lage, auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen konstant gute Ergebnisse zu erwirtschaften. Dank unserer operativen Stärke verfügen wir über eine hohe Finanz- und Ertragskraft. Unsere Priorität liegt auf dem langfristigen Wachstum der BMW Group. Dafür investieren wir gezielt und nachhaltig in die Transformation unseres Unternehmens. Die BMW Group ist bestens für die Zukunft aufgestellt. Wir blicken trotz der zunehmenden Herausforderungen zuversichtlich nach vorn. Vielen Dank.
Soweit unser Finanzvorstand Nicola Peter. Vielen Dank. Ich darf nun überleiten an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse. Oliver, du hast das Wort.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group ist global aufgestellt. Sie ist leistungs- und finanzstark, sehr robust, innovativ und wichtiger denn je, hochflexibel. Und das alles zahlt sich gerade in der aktuellen Situation aus, mit ihren vielfältigen Herausforderungen, die sich überlagern. Bei uns steht immer die Perspektive des Unternehmens im Vordergrund und die BMW Group nutzt Chancen langfristig. Das beweisen wir einmal mehr mit unseren Jubiläen in diesem Jahr. 100 Jahre Stammwerk München, 50 Jahre BMW Hochhaus und 50 Jahre BMW M GmbH. Das ist nun wieder die Absprungsbasis für das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte. Wir kennen unsere Stärken und wir sichern unseren unternehmerischen Erfolg, indem wir profitabel wachsen und stetig Marktanteile gewinnen. Der Schlüssel dazu liegt in operativer Exzellenz und Flexibilität. Auf diesem Fundament transformieren wir die BMW Group technologisch, strukturell und in ihrem Mindset. Wir tun das mit klarem Fokus auf unsere Ziele 2025 und 2030. Uns ist wichtig, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf alle Veränderungen in unserem Umfeld behalten. So können wir objektiv und frühzeitig neue Situationen bewerten, die richtigen Schlüsse für uns ziehen und mit unseren Zulieferern und Partnern passende Lösungen finden zum gemeinsamen Vorteil. Das gilt sowohl für die Versorgung mit Halbleitern und anderen Komponenten, als auch für die Versorgung unserer europäischen Werke mit Energie. Wir planen strategisch in Szenarien. Unsere Entscheidungen treffen wir auf der Basis von Fakten und Fachexpertise. Wir laufen daher nicht jedem kurzfristigen Trend hinterher und halten auch mal Gegenwind aus. Das macht die BMW Group resilient. Gleichzeitig bleiben wir stringent auf den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg fokussiert. Die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kunden und unsere gesellschaftliche Verantwortung gehen Hand in Hand. Entsprechend bedienen wir alle Märkte. Und wir sind mit unseren Marken BMW, Mini, Rolls-Royce und BMW Motorrad in den relevanten Segmenten von Premium bis hin zur absoluten Luxusklasse vertreten. Mit unserem technologisch flexiblen Ansatz sind wir perfekt unterwegs. Die Kunden weltweit sind von unserem vielfältigen Portfolio begeistert. Sie fragen vor allem unsere vollelektrischen Modelle nach, wie den BMW X3 oder den Mini Cooper SE. Und unsere BMW Innovationsträger iX und E4 befinden sich zum Teil noch in der Markteinführung und verzeichnen einen besonders hohen Auftragsbestand. Im iX haben wir mit dem BMW Operating System 8 das leistungsstärkste System zur Datenverarbeitung im Fahrzeug eingeführt. Und auch seine Reichweite überzeugt. Beim Test des Online-Mediums Edmunds hat der BMW iX xDrive 50 einen neuen Rekord für Elektro-SUVs aufgestellt. Er ist im realen EV-Reichweitentest 377 Meilen, also knapp 607 Kilometer weit gefahren und übertraf damit seine EPA-Reichweite um beachtliche 62 Meilen. Zudem verbrauchte er weniger Energie pro 100 Meilen als jeder andere elektrische SUV und sogar kleinere E-Modelle. Damit kommt der Effizienz des Antriebsstrangs eine ganz überragende Bedeutung zu, noch vor der absoluten Speicherkapazität des Batteriespeichers. In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir weitere Absatzimpulse vom vollelektrischen BMW iX1 sowie vom BMW i3, das ist der Dreier lang in China. Das ist die Dreierlang-Version, die wir nur für China, von China in China produzieren. Seit Juli läuft nun im Werk Dingolfing der neue 7er vom Band. Damit heben wir die Latte im Automobilbau auf ein neues Niveau, im Fahrzeug, aber auch mit dessen Fertigung. So wird der 7er das erste Großserienfahrzeug sein, das automatisiert vom Finishband fährt und sich selbst einen Stellplatz auf der Verladefläche sucht. Wir bauen ihn auf demselben Montageband in Dingolfing wie den iX, den 5er und die 8er Modelle. Diese Modellvielfalt auf nur einem Band ist einmalig und beweist unsere hohe Integrationskompetenz. Der vollelektrische i7 steht dann ab November bei den Händlern. Es folgt kurz darauf der i5 als volumenstarkes E-Modell des neuen BMW 5ers im kommenden Jahr. Bereits in diesem Jahr produzieren wir inklusive aller Vorserien 15 BEV-Modelle. Und dann, bis 2025, wollen wir insgesamt 2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert haben. Und wir setzen alles daran, dass schon vor 2030 mindestens die Hälfte unserer Auslieferungen aus BEVs besteht. Unser Ziel ist und bleibt, die Mobilität für unsere Kunden zu sichern und dabei so klimaschonend wie möglich zu sein. Ein Mix aus BEV, Brennstoffzelle und hocheffizienten Verbrennern ist aktuell der beste und wirksamste Ansatz für das Gesamtsystem. Auch die Rolle von Wasserstoff für die individuelle Mobilität muss neu bewertet werden. Wasserstoff ist aus unserer Sicht das fehlende Puzzleteil, das E-Mobilität dort vervollständigen kann, wo sich batterieelektrische Antriebe nicht durchsetzen können. Stichwort Ladeinfrastruktur oder lokale Stromnetze. Ende des Jahres starten wir mit der Produktion einer Kleinserie des BMW iX5 Hydrogen und wir denken bereits über eine mögliche nächste Generation nach. Meine Damen und Herren, für das laufende Jahr sehen wir positive Trends sowie auch Risiken für unsere Geschäftsentwicklung. Ohne die Lieferengpässe hätten wir im ersten Halbjahr in allen drei Hauptregionen mehr Fahrzeuge verkaufen können. Im zweiten Halbjahr gehen wir von einem soliden Anstieg bei den Auslieferungen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres aus, trotz der unsicheren Versorgungslage. Unsere Auftragsbücher sind für mehrere Monate gut gefüllt. Die BMW Group führt das weltweite Premium-Segment unverändert an und wir bieten den Kunden ein attraktives Produktangebot mit vielen Neuheiten und echter Antriebsvielfalt. Wie angekündigt, wollen wir den Absatz unserer vollelektrischen Fahrzeuge im Gesamtjahr gegenüber Vorjahr mehr als verdoppeln. Dafür liegen wir nach den ersten 6 Monaten mit einer Steigerung von über 110% auf Kurs. Unsere Produkt- und Antriebsstrategie entfaltet nun volle Dynamik. Doch wir wären nicht BMW, wenn wir unser Unternehmen nicht schon jetzt auf den nächsten großen Sprung vorbereiten würden. 2025 kommt, wie angekündigt, unsere neue Klasse. Genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Hochlauf der E-Mobilität eine neue Größenordnung erreichen wird. Die neue Klasse wird die Marktdurchdringung von E-Fahrzeugen weiter beschleunigen und zum Start der neuen Klasse planen wir eine kompakte Limousine im Dreiersegment und ein sportliches SUV. Schon Ende des Jahrzehnts soll die neue Klasse mehr als die Hälfte unseres weltweiten Absatzes ausmachen. Wir können uns auch einen Wasserstoffantrieb für diese neue Fahrzeuggeneration vorstellen. Doch die neue Klasse ist weit mehr als ein umfassend neues Produktportfolio mit den Kerneigenschaften elektrisch, digital und zirkulär. Sie definiert, wofür die BMW Group in Zukunft steht und macht uns zu einem vollkommen neuen Unternehmen. Wir sagen, BMW wurde 1916 gegründet. In den 1960er Jahren hat sich das Unternehmen mit den alten neuen Klassen neu erfunden. Und 2025 erfinden wir uns mit der neuen Klasse nun zum zweiten Mal völlig neu. Denn wir verstehen die neue Klasse als kompletten Reset des Automobils und unseres Verständnisses von Mobilität. Darauf bereiten wir uns in den nächsten rund 3 Jahren intensiv und, was mir ganz besonders wichtig ist, gesamtunternehmerisch vor. Wie sich parallel unser Produktionsnetzwerk konsequent zur E-Mobilität transformiert, zeigen 3 Beispiele. Erstens, in unserem ältesten Werk München läuft schon Ende nächsten Jahres jedes zweite Fahrzeug voll elektrisch vom Band. Und ab 2026 fertigen wir dort auch die neue Klasse. Zweitens. In China haben wir in Shenyang den Standort Dadong erweitert. Dort lokalisieren wir den X5 in der Langversion für unsere chinesischen Kunden. Am Standort Tiexi haben wir eine umfassende Werkserweiterung in Betrieb genommen. Wir produzieren dort, wie schon erwähnt, den neuen 3er BEV in der Langversion für den chinesischen Markt. Übrigens, dieses Werk haben wir gänzlich in einer virtuellen Umgebung geplant und simuliert und es ist vollständig auf E-Mobilität ausgerichtet. Und drittens, das gleiche gilt für unser neues Werk in Ungarn. Im Juni haben wir den Grundstein dafür gelegt. Debrecen ist unser erstes Anlaufwerk für die neue Klasse 2020. Damit haben wir zum ersten Mal in der BMW-Geschichte ein neues Werk mit einer neuen Architektur und einer neuen Generation des elektrischen Antriebsstrangs. Und auch das ist einzigartig. Debrecen wird unser erstes Fahrzeugwerk werden, das vollkommen CO2-frei ist und auch ohne Erdgas auskommen wird. Wir setzen Wärmewandler ein, die mit Strom oder auch Geothermie betrieben werden können. Diese Botschaft fand weltweit ein extrem positives Echo. Jeder unserer Produktionsstandorte weltweit wird zur iFactory. Und das bedeutet Lean, Green und Digital. In der aktuellen Kundenstudie des US-Marktforschungsunternehmens JD Power haben unsere Werke exzellent abgeschnitten. Alle BMW-Werke in Europa belegen Spitzenplätze oder liegen in den Top 10. In Summe hat die BMW Group 8 Awards gewonnen. Das ist das beste Ergebnis aller Zeiten. Meine Damen und Herren, auch deshalb bleiben wir zuversichtlich. In einem komplexen Umfeld makroökonomischer Entwicklungen spielen wir gezielt unsere Stärken aus. Steigende Preise für Rohstoffe und Energie, eine unsichere Energieversorgung Europas, hohe Inflation, steigende Zinsen, ungünstigere Finanzierungskonditionen, all das beeinflusst unser Geschäft wie auch die Verbraucher in ihrem Kaufverhalten. Dominierendes und für unseren Absatz ausschlaggebendes Thema bleibt allerdings die schwierige Versorgung mit Halbleitern. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Absatzprognose für 2022 angepasst. Unsere Auslieferung im Gesamtjahr erwarten wir nunmehr leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile soll unverändert im Korridor von 7-9% liegen. Entscheidend ist hier, wie sich die Versorgungslage entwickelt. Nicht nur bei den Halbleitern, sondern auch in Bezug auf die Energieversorgung in Europa. Unser Kompetenzteam Erdgas bereitet sich zusammen mit unseren Lieferanten aktiv auf eine mögliche Gasmangellage vor. Derzeit laufen dazu umfangreiche Untersuchungen an unseren Standorten in Deutschland und Österreich. Wir prüfen in allen Bereichen und über alle Energieträger, wie wir die Nutzung von Gas reduzieren können. Wir können uns vorstellen, die erzeugte Strommenge der gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eventuell über den Zukauf von Fremdstrom zu kompensieren. Wir prüfen, ob dies umsetzbar wäre und welche Implikationen es geben könnte. Unseren Mitarbeitenden haben wir Tipps gegeben, wie sie am Arbeitsplatz und zu Hause Gas und Strom einsparen können. Grundsätzlich gilt, und es kommt uns auch jetzt zugute, Ressourceneffizienz in der Produktion ist für die BMW Group seit langem ein zentraler Unternehmensschwerpunkt. In vielen Bereichen sind wir führend bei der Verringerung der CO2-Emissionen und unserem Wasserverbrauch pro produziertem Fahrzeug. Über 99% der Abfälle, die in unserer Produktion anfallen, werden recycelt oder verwertet. Derzeit kann niemand seriös vorhersagen, wie sich die Lage in den nächsten Monaten für BMW gilt weiterhin. Wo immer Chancen entstehen, nutzen wir sie. Die Flexibilität unserer Fahrzeugarchitekturen wie die unseres globalen Produktionsnetzwerks zahlt sich ebenso aus wie unsere partnerschaftlichen Beziehungen zu den Lieferanten. Wir können die Märkte in ihrer Vielfalt effizient bedienen. Unsere E-Modelle gewinnen ganz wichtige Vergleichstests. Und für uns ist es keine Frage, dass wir auch und erst recht im aktuellen volatilen Umfeld an unseren Nachhaltigkeitszielen festhalten. Wir denken langfristig und wir wissen, wohin wir wollen. Mit unserem Visionsfahrzeug von der IAA 2021, dem BMW iVision Circular, haben wir gezeigt, wie unternehmerisches Denken in Kreislaufen funktionieren kann. Im Januar 2023 legen wir nach. Wir präsentieren ein digitales Visionsfahrzeug auf der CES in Las Vegas bzw. unserer hauseigenen NextGen. Es dokumentiert unsere Digitalkompetenz in Bezug auf unsere Fahrzeuge wie als Unternehmen und als Partner von Tech-Playern in den Weltregionen. Und für die IAA 2023 kann ich Ihnen bereits einen Ausblick auf die neue Klasse versprechen. Im Sinne eines spektakulären digitalen Erlebnisses für unsere Kunden. Sie sehen, wir sind gut unterwegs und wir haben viel vor. Vielen Dank.
Vielen Dank an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage ist von Christina Amann, Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage vor allem zur Auftragslage und zur Nachfragesituation. Herr Zipse, Sie verweisen darauf, dass die Auftragsbücher für mehrere Monate gut gefüllt sind, zugleich aber, dass die Auftragsdynamik nachlässt, in der Pressemitteilung heißt es, und dass sich die extrem hohe Auftragsbestandslage zum Jahresende hin normalisiert, lässt darauf schließen, dass jetzt schon weniger Aufträge neu ankommen als in den vergangenen Monaten. Zum einen können Sie das ein bisschen spezifizieren und zum anderen, wie sieht es mit der Preisentwicklung aus? In den vergangenen Jahren, im Zuge von Corona, Chipmangel, war die Preisentwicklung bei Neuwagen ja sehr gut. Ändert sich das jetzt auch? Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Frau Amann. Wir fangen mit Herrn Zipse an und dann Preisentwicklung macht Herr Peter.
Ja, guten Morgen, Frau Amann. Die Auftragslage stellt sich aus heutiger Sicht so dar, dass wir gerade für das zweite Halbjahr eine Normalisierung, so würde ich das mal nennen, der Auftragslage sehen. Sehr unterschiedlich auch in den Weltregionen, aber wir sehen schon, dass die neu ankommenden Orders sich reduzieren. Das sehen wir schon. Gleichzeitig aber haben wir einen Auftragsbestand, insbesondere bei den elektrischen Fahrzeugen, der sich auf einem All-Time-High befindet. Das heißt, für die Gesamtaussicht müssen Sie erstmal den einen Effekt, die Abarbeitung der sehr, sehr hohen Auftragslage berücksichtigen, aber auch, und da sind wir sehr offen und sagen das auch, dass wir bei den neuen Auftragseingängen eine Reduzierung gegenüber Vorjahr sehen und machen das auch zum Teil unserer Planung.
Vielen Dank. Preisentwicklung Neuwagen. Nicola, bitte.
Ja, Frau Amann, guten Morgen. Preisentwicklung ist in allen Weltregionen weiterhin gut. Das gilt, wenn Sie beispielsweise sich, wird ja monatlich veröffentlicht, die letzten Autodata-Zahlen aus den USA anschauen, dann haben wir dort auch im Wettbewerbsvergleich eine sehr, sehr starke Position. Das ist erfreulich, zeigt auch die hohe Begehrlichkeit unserer Produkte. Wir haben auch weiterhin eine sehr positive Situation in den asiatischen Märkten. Das ist nicht nur China, das sind auch Märkte wie beispielsweise Korea, die sich sehr gut entwickeln. Und auch in Europa haben wir eine positive Weiterentwicklung gesehen. Das sehen Sie sowohl in der Preisentwicklung, aber auch in den sehr, sehr, weiterhin sehr guten Restwerten, insbesondere in den großen Leasing-Märkten USA, UK und Deutschland. Gleichzeitig ist auch die Mixentwicklung sehr erfreulich. Wir haben ja berichtet, 13,4% Rückgang von einem Halbjahr auf das andere Halbjahr. Wenn Sie aber in den einzelnen Fahrzeugklassen schauen, dann sehen wir eine sehr gute Entwicklung, beispielsweise eine besser als die 13,4 bei einem in der 5er Baureihe, bei einem X3, bei einem X5, bei einem X7, bei Rolls-Royce. Also das ist ganz erfreulich, wie der Mix sich hier entwickelt.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Franz Hubig, Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Zwei, drei Fragen meinerseits, Herr Peter, vielleicht da nochmal anknüpfend bei den Leasing-Rückläufern. Sie betonen da die aktuellen hohen Vermarktungserlöse. Wenn denn jetzt aber im Zweifel so ein bisschen die Nachfrage zumindest in Europa zurückgeht, wird sich dann nicht im Zweifel auch dieses Gebrauchtwagengeschäft ein wenig normalisieren bzw. normalisieren müssen. Dann noch eine Frage, Herr Zipse, zu den absehbar geänderten Förderrichtlinien in Deutschland, insbesondere für Plug-in-Hybride. Was für einen Effekt erwarten Sie denn dadurch im Zweifel? Ja, das war es mal fürs Erste. Besten Dank.
Gut, dann beginnen wir mit Herrn Zipse und dann Herr Peter.
Ja, Hubert, schönen guten Morgen. Also dass irgendwann die Neuwagenförderung für Elektromobilität und auch Plug-in-Hybride sich normalisiert oder zurückgenommen wird, das war bereits in unseren Planungen drin. Das ist jetzt eigentlich keine Überraschung, weil mit dem Hochlauf natürlich das eine sehr teure Angelegenheit wird und irgendwann muss sowas auslaufen. Die Märkte funktionieren ja auch sehr gut. Wir gehen davon aus, dass wir in der Größenordnung 200.000 PFs pro Jahr bleiben werden. Das wird nicht mehr rasant ansteigen wie in den letzten beiden Jahren, aber es wird auch nicht sinken. Das ist unsere Prognose momentan, denn Sie müssen ja sehen, die Vorteile für den Kunden bleiben ja vollständig erhalten. Also elektrisch fahren zu können, auch wenn ich keine komplette und an jedem Ort verfügbare Ladeinfrastruktur habe, lange Strecken nicht von der Ladeinfrastruktur abhängig bin. Ich glaube, das ist weiterhin ein Vorteil. Und die Förderung für die Leasewagen, also für die Firmen, die bleibt ja erhalten. Die ist ja nicht weggegangen. Also ist ja keine Streichung aller Vorteile, die hier zurückgenommen werden ist. Also insofern keine Neuigkeit für uns und wir bleiben dabei, dass die Plug-in-Hybride in dem Niveau von heute noch für einiger Zeit erhalten bleiben wird.
Vielen Dank. Zweite Teil der Frage, Leasing, Rückläufer und die Auswirkungen auf Gebrauchtwagen. Nicola Peter, bitte.
Herr Hubig, wir schauen uns ja jeden Monat sehr präzise an die Vermarktungserlöse bei den Leasing-Rückläufern in allen Leasingmärkten. Momentan sehen wir keine Abschwächung der guten Erlöse. Wir wären aber aufgrund unserer Risikorückstellungen, aus unserer Risikovorsorge auch auf so eine Entwicklung gut vorbereitet.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Wilfried Eckeldorner, Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen noch einmal zur Nachfragesituation, wo Sie ja sagen, dass sich die aufgestaute Nachfrage normalisiert. Könnten Sie da vielleicht ein bisschen aufsplitten, in welchen Modellreihen Sie jetzt schon sozusagen rückläufige Orders im Vergleich zum Vorjahr sehen? Sind das eher günstige und teurere Modelle und seit wann bemerken Sie denn das? Und dann hätte ich noch eine Frage, weil Sie das ja auch angesprochen haben, zum Thema Gasversorgung und Engpässe. Wo sind Sie denn am meisten besorgt? Darum geht es da eher darum, um die eigenen Werke oder sind Sie da vor allem bei den Zulieferern besorgt? Und wie bereiten Sie sich denn jetzt auch mit den Zulieferern gemeinsam auf solche möglichen Engpässe vor? Lagern Sie da manche Teile vermehrt ein? Und warnen Sie die Zulieferer vielleicht auch schon davor, so wie Covestro das ja auch gestern sagte, dass Lieferketten kollabieren könnten? Was genau unternehmen Sie denn dagegen?
Gut, so machen wir es, Herr Eckeldorner. Wir beginnen mit Herrn Peter und bezüglich Gasversorgung macht dann Herr Zipse. Herr Peter, bitte.
Ich glaube, Herr Eckeldorner, da ist wichtig, zum einen nach Modellen und aber auch nach Märkten zu schauen, wenn wir über die Entwicklung der Nachfrage sprechen. Zum einen, was wirklich sehr, sehr erfreulich ist, die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen. Das beginnt mit Mini-E, das geht weiter mit dem i4, das geht dann iX, ist sehr, sehr erfreulich. Ist sehr erfreulich und das motiviert uns, das hatte ich ja ausgeführt, auch hier zu investieren, um wenn dann iX1, i7 in den Märkten verfügbar sind, auch mit der höheren Nachfrage, mit der wir rechnen, gut aufgestellt zu sein. Wir haben gleichzeitig auch, ne, und das hatte ich ja gerade ausgeführt, das sehen wir sowohl in den aktuellen Absatzzahlen auch, als auch im Auftragseingang weiterhin eine sehr, sehr gute Nachfrage nach den X-Modellen, nach allen X-Modellen. 5er ist besser als die allgemeine Marktentwicklung. Und wir sehen insbesondere in Europa ja die Entwicklung auf der Auftragseingangsseite, obwohl wir hier einen weiterhin sehr, sehr hohen Bestand haben. Deswegen sind wir auch überhaupt nicht nervös für die kommenden Quartal, aber wir sehen diese Entwicklung in Europa und deswegen betrifft das Europa ist eine Marktregion, in der Modelle wie 1er, 2er eine größere Rolle spielen und dort sehen wir es auch stärker als in den anderen Baureihen. Also deswegen sind wir auch, gerade was den Mix angeht, weiterhin zuversichtlich.
Vielen Dank. Zweiter Teil der Frage war die Gasversorgung. Oliver Zipse, bitte.
Ja, guten Morgen, Herr Eckeldorner. Also die Lage ist ja durchaus als komplex zu bezeichnen. Insofern gibt es ja auch überhaupt keine trivialen Antworten. Das wäre der Situation überhaupt nicht angemessen. Zunächst mal zu BMW. BMW verbraucht im Jahr etwa 3.500 Gigawattstunden Energie. Davon kommen etwa zwei Drittel, 2.200 Gigawattstunden aus Erdgas. Davon wiederum der Löwenanteil geht in sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, von denen BMW insgesamt 37 in Deutschland und Österreich betreibt. Von diesen 200 Gigawattstunden werden etwa 500 Gigawattstunden in Strom umgewandelt. Also das ist der Kraftanteil von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Da gehen wir davon aus, dass wir das durch Fremdbezug vollständig kompensieren können. Schwieriger ist es dort, wo Sie Gas als Prozessgas brauchen oder zu Wärme umgewandelt wird. Das können Sie teilweise natürlich über Strom machen. Es wird aber einige Bereiche geben, wo ein Zurückfahren auf Null der Weiterbetrieb dann nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, in jedem Fall wird es einen Restbetrag Gas benötigen, um BMW am Laufen zu halten. Ich schätze mal, das wird bei der Größenordnung sein, die etwas niedriger ist als der heutige Bedarf. Das ist die Lage bei BMW. Ihre Frage ging ja auch noch darum, was passiert bei den Lieferanten. Ich glaube, es sind nicht die direkten Lieferanten, also die sogenannten Tier 1, sondern eher die Prozessindustrie, die verfahrenstechnische Industrie. Das sind also praktisch die Lieferanten für unsere Lieferanten, insbesondere die Chemieindustrie, die aus unserer Sicht, weil sie maßgeblich durch Prozessgas, also nicht durch Wärmeumwandlungsgas, sondern über Prozessgas betrieben wird, sie wird bei einer Komplettabschaltung relativ schnell zum Erliegen kommen und damit alle Prozessketten schwerwiegend beeinträchtigen. Kurzum kann man sagen, das Problem wäre ein sehr, sehr schwerwiegendes, wenn es zu einer Komplettabschaltung kommen würde. Eine gewisse Umwandlung in Strom ist sicherlich denkbar.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Viktoria Waldersee-Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Dankeschön. Erstmal auch nochmal zum Thema Absatzwachstum. Sie haben ja selber ziemlich viele Unsicherheiten genannt, die nicht in der Prognose enthalten sind. Wieso sind Sie trotzdem so zuversichtlich, dass es im zweiten Halbjahr Absatzwachstum geben wird und in welchen Märkten werden Sie das erwarten? Und zweitens auch nochmal zu diesem Thema Gas. Sie sagen also, Sie überlegen Zukauf von Fremdstrom, um Gas teils zu kompensieren. Allerdings, also wenn alle große Unternehmen das tun, entspricht es ja einer enormen Erhöhung der Belastung auf öffentlichen Netzen. Befürchten Sie, dass das deutsche Netz diesen Mehrbedarf der Industrie nicht decken werden kann? Dankeschön.
Es ist Frau Waldersee, Herr Zipse fängt gleich an mit dem Thema Gas, das ist genau der Punkt. Genau.
Ja, Frau Waldersee, das ergänzt ja so ein bisschen Ihre Frage, die Ausführung, die ich eben versucht habe rüberzubringen. Also eine Teilkompensation in diesen Kraft-Wärme-Kopplungsansatz geht natürlich, ne, weil die, diesen kleinen Gaskraftwerke sind, die damit Strom erzeugen. Sollte lokal, das sind ja dann lokale Verhandlungen mit 37 KWKs, die sie machen, das ist relativ einfach zu lösen. Wenn der lokale Stromversorger Kapazität hat, kann man das ersetzen. Wenn er sie nicht hat, kann man sie nicht ersetzen. Das ist gar nicht so schwierig zu verstehen. Insofern gibt es hier keine Aussage für ganz Deutschland, weil diese Stromversorger lokal betrieben werden. Wir gehen aber davon aus, weil es ja nur ein kleiner Teil der gesamten Energieversorgung ist, dass es da Lösungen geben wird. Aber Sie sprechen eine ganz große Frage an, kurzfristig in sehr großer Größenordnung einfach Energien zu verlagern oder zur Verschiebung ist nie trivial. Und selbst wenn es gelingt, Sie erleben das ja gerade, wird es in jedem Fall teuer. Also Sie werden auf keinen Fall die Kosten pro Kilowattstunde halten können. Das ist, glaube ich, das schwerwiegende Problem, dass wenn es zur Verschiebung kommt, es gleichzeitig zur Kostenerhöhung kommen wird.
Vielen Dank. So, der zweite Teil der Frage war die Absatzprognose für das zweite Halbjahr, auch in Bezug auf die Märkte. Nicola Peter, bitte.
Ja, Frau Walder, vielleicht erstmal wichtig, nochmal das erste Halbjahr richtig einzuordnen. Ja, es ist ein Rückgang, das haben wir ja sehr deutlich dargestellt, aber im Wettbewerbsvergleich haben wir im ersten Halbjahr sehr gut performt. Und genau das erwarten wir auch für das zweite Halbjahr. Sie kennen ja unsere Definition, solide heißt Wachstum zwischen 5% und 10% im zweiten Halbjahr gegenüber dem zweiten Halbjahr des Jahres 2021. Warum sind wir da zuversichtlich, dass wir das gut und bei guter Preisdurchsetzung erreichen werden? Zum einen, weil wir einen weiterhin sehr hohen Auftragsbestand haben. Zum anderen, weil wir dank des Portfolios ein gutes Momentum in den asiatischen Märkten, das hatte ich bereits erwähnt, das ist nicht nur China, sondern das sind eben auch Märkte wie beispielsweise Korea erwarten, auch in den USA eine gute Entwicklung. Und dieses Gesamtpaket führt dazu, dass momentan wirklich alles dafür spricht, dass wir diese Entwicklung sehen werden.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Joachim Herr, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen. Ich habe zwei Punkte. Zum einen auch nochmal die Nachfrage. Herr Peters, Sie sagten, angesichts des hohen Auftragsbestands sind Sie nicht nervös für die kommenden Quartale. Jetzt nimmt aber die Inflation deutlich zu. Sie haben es erwähnt in Ihren Reden. Und auch die Zinsen steigen. Also wird sich nach Ihrer Ansicht die These bewahrheiten, dass das Premium-Segment in Konjunkturkrisen besser abschneidet? Also rechnen Sie auch auf mittlere Sicht, nicht mit einem deutlichen Nachfragerückgang? Und die zweite Frage zum Thema Preiserhöhung. Rechnen Sie mit, dass Sie diesen Kostenanstieg für Rohstoffe und Energie vollständig mit höheren Verkaufspreisen kompensieren können? Und wovon ist es abhängig, wie stark Sie die Preise erhöhen können? Danke.
Danke, Joachim. Vielen Dank. Das übernimmt Nicola Peter, beide Fragen.
Herr Herr, erstmal, Sie haben die Gründe natürlich genannt. Inflation, Zinsen, genau das sind die Themen, die dazu führen, dass eine Normalisierung im Auftragseingang gerade stattfindet. Ja, Premium läuft weiterhin gut, sonst wären wir nicht so optimistisch für das zweite Halbjahr. Und ich habe es ja auch im Abschluss meiner einführenden Worte gesagt, unsere Priorität liegt auf langfristigem Wachstum der BMW Group. Und da sind wir zuversichtlich, dass zum einen mit der Stärke der Marke, mit den guten Produkten, die wir in den Markt bringen. Das sehen Sie beispielsweise auch sehr deutlich an den voll elektrifizierten Fahrzeugen. Wir waren im ersten Halbjahr, wenn man einen amerikanischen Hersteller rausnimmt, der führende Anbieter von voll elektrischen Premium-Fahrzeugen, haben ein gutes Momentum dort und das macht uns optimistisch, dass wenn Produkte wie der iX1 auf den Markt kommen, wenn der i7 auf dem Markt ist, weiterhin gute Nachfrage nach i4. Sie kennen ja auch unsere Pläne, weitere voll elektrische Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Da werden wir ein gutes Momentum auch in Zukunft sehen und gleichzeitig auch in den Märkten, in denen Verbrenner eine
eine zentrale Rolle spielen. Wir sind gut aufgestellt.
Zweiter Teil der Frage war nochmal die Kompensation der Rohstoffe in Bezug auf Preiserhöhungen.
Ja, also das kann man nicht eins zu eins einfach gegeneinander rechnen. Preiserhöhungen auf der einen Seite Kosten für Rohstoffe und Materialkosten auf der anderen Seite sind wir durch diese Entwicklung, sehen wir das in unseren Büchern? Ja, das sehen wir natürlich, die Entwicklung an den Rohstoffmärkten, an den Materialkostenmärkten. Können wir es vollständig kompensieren? Nein, klare Antwort ist hier nein, aber trotzdem stehen wir zu unseren 7-9% EBIT-Marge, weil wir an anderen Stellen im Unternehmen, das ist eine Kombination aus Preiserhöhungen, Effizienzen, Kosteneinsparungen dagegen arbeiten und deswegen bei unserer Guidance bleiben können.
Gut, vielen Dank. So, wir haben noch Zeit für zwei Fragen, würde ich sagen. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Andreas Höss, Münchener Merkur. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, guten Morgen. Sie haben ja für das erste Halbjahr gesagt, dass der Absatz zurückgegangen ist wegen Lieferkettenproblemen, Halbleiterprobleme, Versorgungsengpässe und Engpässe bei einzelnen Vorprodukten. Fürs zweite Halbjahr gehen Sie jetzt von einem soliden Absatzwachstum aus. Deswegen wäre die Frage, hat sich die Versorgungslage da deutlich verbessert? Und damit können Sie da ein paar Worte dazu sagen und damit zusammenhängen vielleicht. Audi hat vor kurzem Kurzarbeit verlängert, vorsorglich bis in den Herbst, wegen Versorgungsengpässen drohenden. Und sie hatten in München ja auch schon im Frühjahr Kurzarbeit aus dem gleichen Grund. Das Thema ist jetzt damit vom Tisch, oder?
Gut, vielen Dank, Herr Höss. Ich gebe mal beide Fragen weiter an Herrn Peter.
Also erstmal nochmal zu zum Absatzengpässe im ersten Halbjahr. Jawohl, das waren die Gründe, die Sie gerade aufgeführt haben, insbesondere auf der Halbleiterseite. Wir sind auf der einen Seite, werden sich die Halbleiterprobleme im zweiten Halbjahr komplett lösen? Nein, definitiv nicht. Sind wir trotzdem optimistisch, dass wir gegenüber 2021 zweite Halbjahr wachsen können? Ja, sind wir, und das setzt voraus, dass wir entsprechend auch mehr Halbleiter zur Verfügung haben, sonst könnten wir dieses Wachstum zwischen 5% und 10% ja gar nicht darstellen. Audi Kurzarbeit ist, kann nicht das kommentieren, was andere Hersteller machen. Ich kann nur das sagen, was wir machen. Wenn wir ein Thema momentan heute hätten, würden wir es kommunizieren. Und wenn es auf den Tisch kommen sollte, werden wir es kommunizieren. Mehr gibt es dazu momentan nicht zu sagen.
So, die nächste Frage bitte.
Dann nehmen wir die nächste Frage von Thomas Magenheim-Hörmann, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, grüß Sie alle zusammen. Zwei Nachfragen hätte ich noch. Die Berechnungen vom Herrn Zipse zur Reduzierung von Gasabhängigkeit, kann man da irgendwie einen Strich drunter machen und sagen, Sie sehen sich in der Lage, die Hälfte des Gasbedarfs oder ein Drittel oder zwei Drittel zu reduzieren? Sie denken ja in Szenarien, also kann man das irgendwie zusammenfassen, diese Rechenspiele? Und die zweite Frage, in den Pressemitteilungen steht drin, dass Sie die Mitarbeiterzahl bis Jahresende, ich glaube, die Formulierung war deutlich erhöhen wollen, können Sie das irgendwie genauer sagen, also um wie viele Stellen ungefähr?
Nein. Gut, Herr Magenheim, vielen Dank. Fangen wir nochmal an mit der Reduzierung Gasbedarf, quantifizierbar. Herr Zipse.
Ja, Herr Magenheim, guten Morgen. Ich hatte ja bereits ausgeführt, das ist keine triviale Fragestellung. Und natürlich arbeiten wir in Szenarien, aber genau deswegen machen wir Szenarien, damit wir keinen Durchschnitt der Szenarien bilden müssen. Insofern können wir das auch so nicht beantworten, weil das hängt eben sehr, sehr stark davon ab, wo an welchen Stellen eine potenzielle Gasreduzierung kommt, erstens, und wie wir dann im Eintretensfall, welchen Teil wir kompensieren können und welchen Teil wir einsparen können. Also da jetzt einen Strich drunter zu machen, würde der Komplexität der Fragestellung nicht adäquat sein. Insofern möchte ich mich dazu jetzt auch nicht äußern.
Da können Sie auch keine keine Spanne nennen, so von bis ist ungefähr kompensierbar, dass man irgendeine Hausnummer hat, wie weit es gehen könnte.
Nein, weil ich bereits vorhin ja sagte, das hängt sehr von den einzelnen 37 Standorten der KWKs ab. Und ich hatte schon gesagt, dass wir davon ausgehen, den Anteil der KWKs, der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die aus Gas Strom machen, da glaube ich, gehe ich schon davon aus, dass ein Großteil davon dann wirklich durch andere Stromversorgung ersetzt werden kann.
Okay.
Also man kann das sicherlich ergänzen und kann sagen, das wird signifikant sein, aber jetzt da ein Ranking zu machen, wer wie viel einspart, ich glaube, das entspricht nicht den Tatsachen und entspricht nicht auch der Zeit. Also das halten wir nicht für nicht notwendig. So, zweiter Teil, Mitarbeiterzahl deutlich erhöhen.
Also
Nicola Peter, bitte.
Also Herr Magenheim, die deutliche Erhöhung liegt insbesondere an der Vollkonsolidierung von PA. Okay. Hier kommen die gesamten Mitarbeiter, die wir in China in unserem Joint Venture haben, mit dazu.
Also kein echter Aufbau.
Wir haben einen ganz leichten Aufbau, wenn Sie ohne BBA rechnen, ganz leichten Aufbau und dann kommen eben, und deswegen kommt es zu diesem deutlichen Aufbau mit der Vollkonsolidierung. Wo bauen wir leicht auf? Das ist insbesondere in Digitalkompetenzen, zum einen die Digitalisierung der Produkte und aber auch die Digitalisierung des Vertriebs, die wir angesprochen haben. Also es geht hier insbesondere um Softwareingenieure.
Okay, danke.
Gut. Vielen Dank an Nicola Peter und Oliver Zipse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Tja, trotz aller Herausforderungen wünschen wir Ihnen jetzt einen schönen Sommer. Wir sind ein bisschen im Urlaub, aber wir sind eigentlich immer da, kann man sagen. Das gebietet der Zeit letztlich auch, aber trotzdem erholen Sie sich und wir sehen uns dann möglichst bald letztlich wieder. Alles Gute aus München, schönen Gruß, Servus.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Die Leitungen werden abgeschaltet.